Ja, vielen Dank, Tamara, für den Lobpreis, Cordula für die Moderation und auch euch für das Gebet, weil viele dieser Gedanken, alles, vieles, was ausgesprochen und gesungen wurde, werdet ihr in der Predigt heute wiederfinden, was ich, ja, wofür ich dankbar bin. Und ich bin sowieso immer wieder dankbar, zu erleben, wie Gott alle Dinge so zusammenführt. Und deshalb möchte ich auch nicht von einem Zufall sprechen, dass ich gerade heute wieder an diesem Tag hier predige, weil, ja, vielleicht ist es sogar ein kleiner Scherz von Gott, ich weiß es nicht. Meine letzte Predigt war am dritten Adventssonntag. Und der dritte Adventssonntag, da habe ich zu euch gesprochen, der hat den Namen Gaudete. Freut euch, heißt das. Wir haben hier so ein kleines Theaterstück gespielt und und haben diese Vorfreude von Weihnachten schon erlebt. Und ich habe euch dann erzählt, dass dieser Gaudete-Sonntag einen großen Bruder hat in der Fastenzeit, in der vorösterlichen Fastenzeit. Und dieser große Bruder, das ist heute, und der hat den Namen Letare. Ja, und das ist schon irgendwie komisch, denn wird Gaudete mit freut euch übersetzt, wird es bei Letare etwas persönlicher, da heißt es dann freue dich. Freuen sollen wir uns also heute. Wieder mal. Und was Gott damit erreichen möchte, dass ausgerechnet ich wieder an so einem Sonntag predigen darf, das weiß ich nicht. Mal sehen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Freuen also in einer Fastenzeit. Freuen in dieser Fastenzeit. Freuen im Angesicht eines Krieges in Europa. Freuen trotz der immer noch vorherrschenden Angst vor Corona, vor wirtschaftlichen Herausforderungen, drohendem Wohlstandsverlust. Freuen trotz seit langem nicht der dagewesener Unsicherheit im Blick auf die Zukunft, nicht nur durch den Krieg, sondern auch durch deprimierende Zahlen zum Klimawandel. Freuen auch, wenn der soziale Frieden im Land in Gefahr ist, die Inflation steigt, die Rezession droht. Ja, freue dich. Freue dich, genau. Friedrich Nietzsche, von dem gibt es ein ganz berühmtes Zitat, habt ihr bestimmt schon mal alle gehört. Wenn das Christentum wirklich eine so gute Sache wäre, dann müssten die Christen fröhlicher aussehen. Ich kann diese Kritik nachvollziehen. Ein Ziel der Verkündigung ist immer, zu motivieren, zuversichtlicher zu sein. Und so habe ich auch schon öfter davon gesprochen, dass ich ein Evangelium auslegen möchte, eine frohe Botschaft, ein Trostwort möchte ich zusprechen. Kein Drohwort nach dem Motto, wenn du nicht das und das tust, tu das noch, mach das noch, lass das, sonst gibt es auch keine Gnade, keine Liebe. Nein, Gottes Liebe braucht keine Vorleistung. Gottes Vaterliebe übersteigt alles, was wir uns an menschlichen Liebesmöglichkeiten vorstellen können. Und das ist schon sehr, sehr viel. Da gibt es Berichte von heiligen Menschen, die zu Recht auch heute noch gelesen und die Heiligen als Vorbilder und Wegbereiter angesehen werden. Es gibt viele Menschen unserer Zeit, die mir in ihrer Liebestätigkeit weit voraus sind. Der Blick auf das, was sie tun, genügt bereits, um mir klarzumachen, was aus Liebe so alles möglich ist und wie sehr ich in meiner eigenen Liebesfähigkeit begrenzt bin. Vielleicht könnt ihr da mitgehen. Es gibt so viele Menschen, die mit Werken der Liebe unterwegs sind. Und dennoch bleibt oft etwas offen. Da bleibt so eine Begrenzung. Sind diese Werke denn wirklich immer großmütig? Sind sie immer freundlich? Ereifern sie sich nicht? Prahlen sie nicht? Werden sie nicht aufgebläht? Suchen sie nicht vielleicht doch das Ihre? Um hier nur so einige Ansprüche, welche Paulus im Hohelied der Liebe an Liebe stellt, zu zitieren. Gottes Vaterliebe will uns zu sich hin lieben. Und dafür tut Gott einiges. setzt er viel ein. Bis dahin, dass er seinen eigenen Sohn für uns gibt. Keine Liebe ist größer, als dass jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Das hat Jesus einmal zu seinen Freunden, hat er auch zu uns gesagt. Also können wir uns doch freuen, wirklich freuen und müssen als Christen, als Menschen, die an Jesus glauben, nicht an unseren Unzulänglichkeiten, Fehlern, Unvollkommenheiten und Schwächen verzweifeln. Wir dürfen und wir sollen uns immer wieder voller Freude in Gottes Gnade hineinwerfen, die jeden Morgen neu ist. Es heißt in Psalm 31, ich will jauchzen und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast. Und noch ein kurzer Gedanke zu Ansprüchen, die Väter und Mütter so an ihre Kinder stellen. Ich weiß sehr wohl, dass sich das Vaterbild im Lauf der Zeit immer wieder verändert hat und dass die heutige Sicht auf Elternschaft vor nicht einmal 70 oder 80 Jahren vollkommen anders war. Aber wenn ich mir anschaue, wie Jesus den Vater im Gleichnis mit den zwei Söhnen schildert, dann ist es schon ein wenig so, wie ich mir meinen Umgang mit meinen Söhnen wünsche. Der Vater, und ich denke mir die Mutter da immer gleich mit, erzieht die Kinder dahin, dass sie eigenständige und selbstdenkende Menschen werden. Er lässt ihnen die Freiheit der Entscheidungen über ihre eigene Lebensplanung. Weder zu dem einen noch zu dem anderen spricht er Worte von Androhung, von Sanktionen oder Konsequenzen. Er lässt den ziehen, der wegziehen will, und er genießt gewiss das Dableiben dessen, der in seiner Nähe bleibt. Dieser Vater liebt seine Kinder und es gibt keine Voraussetzungen für diese Liebe. Der Sohn, der zu ihm kommt, zu ihm kommen möchte, zu ihm zurückkommt, wird mit Liebe ohne Voraussetzung in die Arme genommen. Für diese Liebe braucht niemand etwas zu tun. Sie ist keusch, um das mit einem ganz alten Wort noch einmal zu beschreiben. Das mag ich sehr gerne, dieses Wort, und das bedeutet nämlich, sie ist absichtslos, diese Liebe. So ein Vater möchte ich meinen Kindern sein und ich versuche das. Gott versucht das nicht. Er ist es. In einer Andacht von Jürgen Bauer, den ich leider gar nicht kenne und zu dem ich deswegen auch nichts sagen kann, habe ich aber folgende Sätze gefunden. Wenn der Glaube tatsächlich zu einer griesgrämigen Weltsicht führt, dann wäre an diesem Glauben etwas falsch. Denn dann würde etwas ganz Wesentliches übersehen, nämlich, dass Gott im Regiment sitzt und wir nicht beauftragt sind, an seiner Stelle die Welt zu verbessern. Depressiv gestimmt war ich eigentlich nur so lange, ich noch kein Christ war und mich die Dinge, die in der Welt geschahen, hoffnungslos machten. Das änderte sich grundlegend, als ich zum Glauben kam. Dadurch wurde die Welt zwar nicht besser, aber ich konnte plötzlich vieles durchschauen und Gott als den erkennen, der regiert, ohne dessen Willen nichts geschieht, dem daran liegt, alles zu einem guten Ende zu bringen. Soweit das Zitat. Wir dürfen also fröhlich sein, denn wir gehören auf die Seite des Tages. Deshalb wollen wir mit ungetrübtem Bewusstsein unser Leben führen. Wie Soldaten, die sich für den Einsatz vorbereiten, wollen wir unsere Ausrüstung anlegen. Den Brustpanzer, der unseren Glauben an Jesus und unsere Liebe darstellt. Und den Helm, mit dem unsere feste Hoffnung auf die vollständige Rettung gemeint ist. Ein Zitat aus dem 1. Thessalonicher Brief. Es folgen da noch ein paar gute Ratschläge, wie so ein erlöstes Leben im Licht auf der Seite des Tages funktionieren kann. Da schreibt nämlich Paulus, ermutigt einander und unterstützt euch gegenseitig darin, so euer Leben aufzubauen. Freut euch zu jeder Zeit. Lasst euer Gebet nicht abbrechen. Drückt euren Dank in allen Lebenslagen aus. Unterdrückt das Feuer des Gottesgeistes nicht. Haltet euch fern von jeder Erscheinungsform des Bösen. Freue dich, heißt dieser Sonntag. Und ich möchte jetzt noch eine kleine, kurze Geschichte berichten, die ich auch fröhlich finde und die uns dann so langsam mal zu dem Predigttext von heute führen kann. Seit vielen Jahren sind Carina und ich mit einer Familie befreundet, in der wirklich jeder besonders lieb und auch besonders besonders ist. Der Vater der Familie hat eine Eigenschaft, die ich in einem kurzen Zitat aus einem Gespräch seiner Kinder deutlich machen möchte. Die Tochter kommt zum Sohn und fragt ihn etwas, worauf der Sohn keine Antwort weiß. Darauf sagt die Tochter: Na, dann werde ich eben den Papa fragen. Und der Sohn reagiert mit einem ausdrucksstarken Grinsen und sagt: Hast du denn auch genug Zeit mitgebracht? Hört sich so an, als hättet ihr das verstanden und die Eigenschaft des Vaters herausgehört. Da ich weiß, dass mein Freund sich dieser ausschweifenden Antworten bewusst ist, bin ich mir sicher, dass ich die kleine Geschichte erzählen durfte. Aber warum erzähle ich das? Passt mal auf. Ich lese einen Abschnitt aus Johannes 12, und zwar jetzt die Verse 20 bis 26. Cordula hat vorhin nur die Verse, ich glaube, 24 und 25, nee, 23, 24 zitiert, ne? Genau. Und ich gehe ein bisschen weiter in den Kontext. Und ich benutze jetzt meine geliebte Wort-für-Wort-Übersetzung. Ist so ziemlich das Gegenteil von deiner freien Übertragung. Ich weiß, war Hoffnung für alle war das, ne? Oder? Ja, genau. Genau, also hört mal. Johannes, 12. Kapitel, Verse 20 bis 26. Es waren aber einige Hellenen unter den Hinaufsteigenden, damit sie anbeteten am Fest. Diese nun kamen zu Philippos, dem aus Bethsaida der Galiläa. Und sie baten ihn, sagend: Herr, wir wollen Jesus sehen. Es kommt Philippos und er sagt es dem Andreas. Es kommt Andreas und Philippos und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen, sagend: Gekommen ist die Stunde, dass verherrlicht wird der Sohn des Menschen. Amen, Amen, ich sage euch, wenn nicht das Korn des Weizens fallend in die Erde stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, viel Frucht bringt es. Der Liebende sein Leben verliert es, und der Hassende sein Leben in dieser Welt, zum ewigen Leben wird er es bewahren. Wenn mir einer dient, soll er mir folgen. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird ehren ihn der Vater. Soweit. Diese kurze Geschichte geschah, nachdem Jesus mit Hosanna-Rufen begrüßt, auf einem Esel reitend in Jerusalem zum Pascha-Fest kam. Es sollte sein letztes Pascha-Fest werden. Kurz vorher hat er unweit von Jerusalem den Lazarus besucht, den er vor einiger Zeit von den Toten auferweckt hatte. Das Volk hatte natürlich bereits davon gehört und von den vielen anderen Zeichen, die Jesus getan hat. Sie wollten ihn jetzt zum König ausrufen. Viele Menschen waren also um Jesus herum, als die Griechen den Philippus darum baten, Jesus sehen zu dürfen. Ich habe keine Ahnung, warum sie nicht wie alle anderen einfach zu Jesus hingingen, seine Nähe suchten und stattdessen den Jünger vorschickten. Es waren ausdrücklich keine Heiden, sondern sogenannte Proselyten, also Griechen, die zum Jahwe-Glauben gekommen waren und sich zu dieser Zeit frei in Jerusalem bewegen konnten. Wie auch immer, sie schickten Philippus vor und der wollte in dieser Angelegenheit dann auch nicht alleine zu Jesus, sondern nahm sich gleich noch den Andreas mit. Und nun stehen die beiden vor Jesus und stellen ihm diese einfache Frage, ob denn ein paar Griechen mal zu ihm kommen dürfen. Sie würden ihn gerne sehen. Und jetzt kommt der Teil, der mich ein wenig an meinen Freund erinnert. Jesus antwortet. Und ich bin mir nicht sicher, ob jemand von euch eine wirkliche Antwort auf die gestellte Frage gehört hat. Ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Stattdessen eine ausschweifende Rede, die kein Ende findet und auch keine Antwort für die armen Griechen beinhaltet, die im weiteren Evangeliumstext auch gar nicht wieder auftauchen. Nach dieser aufwendigen und detailreichen Einleitung verschwinden sie einfach wieder von der Bildfläche. Ich habe lange nach einer Erklärung gesucht, kein Kommentar geht darauf ein und ich habe auch keine Antwort bekommen, genau wie die Griechen. Muss ich wohl mit leben. Und hier jetzt etwas vom Charakter von Jesus zu erfahren, ist wirklich schwer. Und aus den nun folgenden Worten eine frohe Botschaft zu lesen, ist fast genauso schwer. Es gibt im Johannesevangelium 25 Amen-Worte. Man geht davon aus, dass Johannes immer den Jesus-Worten ein Amen vorausgesetzt hat, von denen er wusste oder annahm, dass sie wirklich wörtliche Zitate von Jesus sind. Ich freue mich über die 25, weil das ist nämlich meine Lieblingszahl. Das folgende Amen-Wort ist das 17. im Evangelium. Wenn nicht das Korn des Weizens fallend in die Erde stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, viel Frucht trägt es. Dieser Satz ist sehr bekannt. Wir kennen es als Liedvers, haben es schon oft gehört und wahrscheinlich auch ausgelegt bekommen oder wir haben uns einfach selbst Gedanken dazu gemacht. Der Vers sollte auch Predigtvers für heute sein. Mit dem bekannten Gedankenhintergrund nach Hingabe und Sterben. Allerdings habe ich weitergelesen und bin an dem nächsten Vers so stark hängen geblieben, dass er mich mehr herausgefordert hat. Der Liebende sein Leben verliert es. Und der Hassende sein Leben in dieser Welt, zum ewigen Leben wird er es bewahren. Baff! Und das soll also heute frohe Botschaft werden. Eine echte Herausforderung. Jesus leitet dieses Amenwort mit dem Hinweis ein, dass jetzt die Zeit seiner Verherrlichung gekommen sei. Das verleitet mich zu dem Schluss, dass das Wort vom Weizenkorn ein Hinweis auf seinen eigenen Weg der Verherrlichung sein soll. Jesus selbst ist der Same, der in die Erde fällt und sterben muss, damit die Frucht, nämlich die Erlösung der Menschen, daraus wachsen kann. Und diese erlösten Menschen sind die Herrlichkeit, sind die Verherrlichung für Jesus. Der nun folgende Satz scheint mir eher so eine Art Lebensanweisung für uns zu sein, wie wir mit unserem Leben umgehen können. Wenn ich es recht überlege, kommen in diesem Satz 4 verschiedene Ansichten auf das Leben zum Tragen. Da ist erstens einfach das Dasein des lebendigen Menschen, für das ich sehr dankbar bin. Durch Gottes Schöpferkraft habe ich mich von ihm als Geschenk empfangen. Dann ist da zweitens das Leben in dieser Welt, welches in dieser Welt durch mein Dasein in der Welt begrenzt ist und immer vom Tod bedroht wird. Dann ist da drittens das ewige Leben, welches erlöst ist, nicht mehr vom Tode begrenzt, und nach meiner Auferstehung in Gottes Nähe, an seinem Herzen, an der Seite Jesus und in der Gemeinschaft aller Erlösten gelebt wird. Ja, und dann ist da noch viertens so eine Art metaphysisches Leben, ein geistiges Leben, welches schon jetzt ein Erleben der Herrschaft Gottes und seines Reiches möglich macht. Meiner Meinung nach ist dieses vierte Leben das, von dem Jesus am Anfang des Johannesevangeliums zu Nikodemus spricht, wenn er ihm sagt, und das ist das zweite Amenwort, wenn nicht einer aus Wasser und Geist geboren wird, nicht hineinkommen kann er ins Königtum Gottes. Die Geburt aus Wasser könnte demnach die Geburt des Fleisches sein, zum Leben in dieser Welt. Die Geburt aus dem Geist wäre so gedacht, die Geburt in das geistige Reich Gottes. Diese geschieht durch das zum Menschen gesprochene Wort Gottes und dem Glauben daran. Jesus sagt, der Liebende sein Leben verliert es. Ich kann diesen Satz mit zwei unterschiedlichen Betonungen lesen und er bekommt dadurch ganz unterschiedliche Bedeutung. Passt mal auf. Der Liebende sein Leben verliert es. Das hört sich deprimierend an, oder? Ich habe meinen Sohn diesen Satz so vorgelesen und er meinte dann sofort, das ist aber echt ganz schön düster. Was ist denn so schlimm daran, sein Leben zu lieben? Und er beneidete mich nicht um die Aufgabe, eine Predigt darüber zu halten. Und so sah ich das zuerst dann auch. Dann aber habe ich mich gefragt, was habe ich denn eigentlich für ein Bild von Gott, wenn ich glaube, dass er mir das Leben schenkt und ich dieses Geschenk ablehnen soll, es eben nicht lieben darf? Gott hält mir so ein Stück Schokolade hin und sagt, die sollst du aber nicht essen. Und wenn du das isst, dann wird es dir schlecht gehen. So ist mein Bild von Gott nicht. Und darum habe ich den Satz noch einmal anders gelesen. Der Liebende sein Leben verliert es. Der Liebende sein Leben verliert es. Aha. Das hört sich dann doch schon ein bisschen anders an. Wenn ich also mein Leben liebe, dann werde ich es verlieren, loslassen, weggeben, teilen. Und auch da habe ich wieder nachgeschlagen und ich habe geforscht, ob für das hier verwendete griechische Wort, apoleia heißt es, für verlieren, ob es dafür noch eine andere Bedeutung gibt. Oft ist das ja so, aber leider nein. Immer wieder heißt es verderben, vernichten oder verlieren. Das lässt nicht viel Deutung zu. Oder doch? Es stehen ja nicht nur die Wörter leben und verlieren, sondern es steht ja auch das Wort lieben an dieser Stelle. Und zu diesem Wort lieben habe ich in einer anderen Predigt schon einmal eine Definition gefunden, auf die ich immer wieder gern zurückkomme und die mir auch hier sehr passend scheint. Denn Liebe ist eben Leben geben. Das würde in diesem Kontext heißen, der Liebende sein Leben gibt sein Leben weg. Das bedeutet aber nicht, dass ich das Leben nicht wertschätze. Ganz im Gegenteil, ich gebe etwas von meinem Leben, um ein anderes Leben besser zu machen und sammle damit wiederum Schätze im Himmel, eben im Reich Gottes, an denen ich durch mein Glauben an Jesus bereits jetzt Anteil habe, in dem ich jetzt schon leben darf. Und dieses Reich Gottes Leben ist das, worum es Jesus geht. Das, wo Gott mich haben möchte, der Ort, wo ich seine Herrlichkeit schon jetzt sehen und aus seinen Quellen trinken kann. Das Reich Gottes Leben kann und soll ich lieben und das Leben in der Welt soll ich hassen, damit ich das Leben für die Ewigkeit bewahre. Schwer. Das war schwer und ist doch eine frohe Botschaft. Denn wir alle geben unser Leben hin. Wir alle verlieren es um des Reiches Gottes willen. Wir geben unser Leben für den Ehepartner, für Kinder, für Freunde. Wir geben um des Reiches Gottes willen etwas von unserem Leben durch unsere Arbeit, durch Spenden, die wir mit Lebenszeit erwirtschaften, durch Hilfsaktionen. Wir geben etwas von unserem Leben in Gebetszeiten, in Zeiten der Anbetung, in Zeiten der Seelsorge und. Ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der in diesem Raum das Leben in dieser Welt nicht liebt, was das Wort hassen ja bedeutet. Hass ist ja nichts weiter als das Gegenteil von Liebe, also eben nicht lieben. Ich will das Leben in der Welt nicht lieben und tue es leider trotzdem immer wieder, indem ich mich ja, von meinem eigentlich Leben ablenken lasse und etwas von meiner Lebenszeit weggebe für Dinge, die mich binden wollen, die mich fesseln wollen. Immer wieder betone ich, dass Gott uns das Leben hier geschenkt hat, dass wir dieses Geschenk auch schön finden sollen und genießen dürfen, weil es eben ein Vorgeschmack auf das ist, was wir im ewigen Leben erwarten können. Nur eben viel besser, weil eben ohne Tod, ohne Begrenzung, weil eben erlöst. Ich habe das ganze Johannesevangelium nochmal durchgearbeitet und ein paar Sätze möchte ich euch jetzt zum Ende der Predigt noch mitgeben, die es wirklich zu einer frohen Botschaft machen und die Johannes immer wieder in ganz vielen Variationen im Text verkündet. Ich bin sowieso der Meinung, dass Johannes ganz, ganz viel wiederholt. Das ganze Evangelium durch tauchen immer wieder dieselben Gedanken auf. Bereits ganz am Anfang steht es: Das Wort ist Gott. Es hat also schöpferische Kraft. Und in diesem Wort oder Gottwort ist das Leben. Steht ganz am Anfang. Dieses Gottwort ist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Wer dieses Gottwort hört, und dieses Gottwort ist Jesus, und aufnimmt, hat die Vollmacht, Kind Gottes zu werden. Im 6. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es: Das Werk Gottes ist, dass ihr an den glaubt, den er schickte. In Vers 40, 6. Kapitel heißt es: Der Wille Gottes ist, jeder Sehende den Sohn und jeder Glaubende an ihn habe ewiges Leben. Jesus bezeichnet sich selber als das Brot des Lebens. Im 9. Amenwort heißt es: Der Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der Herabsteigende aus dem Himmel und der Lebengebende der Welt. Liebe ist Leben geben. Gottes Werk ist der Glaube. Gottes Wille ist, dass jeder Glaubende ewiges Leben hat, also erlöst ist. Und Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Glaubende an mich, auch wenn er stirbt, wird leben, und jeder Lebende und Glaubende an mich stirbt gewiss nicht in Ewigkeit. Amen.